Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Jürgen Habermas wird morgen 90 Jahre alt, ein Anlass, zu dem er selbst abgetaucht ist. Er schreibt an einer großen Philosophiegeschichte, die im September erscheinen soll. Aber alle anderen schreiben eben auch über ihn, den Vater der kritischen Theorie, den Impulsgeber der Frankfurter Schule. Viele 68er beriefen sich auf ihn. Habermas selbst kritisierte später deren Radikalisierung. Sprache als Verständigungsmittel in der Gesellschaft ist ein Leitgedanke seiner Theorie und heute aktueller denn je. Wie Jürgen Habermas überhaupt immer sehr dezidiert öffentlich Stellung nahm und deshalb wie kaum ein anderer Intellektueller gehört und wahrgenommen wird. Eine Stimme der kritischen Vernunft nennt Bundespräsident Steinmeier ihn. Aber Habermas ist längst auch Marke, ist Kult geworden. Eine Betrachtung von Arno Orzesek.
Die 90-jährige ungarische Philosophin Agnes Heller hat der Wochenzeitung Die Zeit mit Blick auf Jürgen Habermas jüngst gestanden: Ich respektiere und ich liebe ihn. Ein schönes, aber ungewöhnliches Bekenntnis, jedenfalls was den zweiten Teil, also die Liebe, angeht. Denn die meisten, die mit der Person Jürgen Habermas und seinem Werk in Berührung kommen, empfinden nur Respekt, der dafür umso gewaltiger ist. Das lässt sich vordergründig mit dem Weltruhm erklären, den sich Habermas mittels epochaler Bücher und durch vehementen Einsatz in öffentlichen Debatten erworben hat. Bereits als Habermas 2001 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhielt, erhob ihn Petra Roth, damals Oberbürgermeisterin von Frankfurt am Main, zu einer deutschen Weltmarke.
Was zeichnet nun den heutigen Friedenspreisträger aus? Unermüdbarkeit des Nachdenkens, Unbestechlichkeit des Urteils und Unwille zur Resignation. Dafür schuldet ihm unser Land Dank, zu dessen kulturellem Ansehen in der Welt sie so maßgeblich beitragen.
Aber Weltruhm ist im Zeitalter jugendlicher Influencer, die innerhalb kürzester Zeit Millionen Menschen erreichen, eine inflationäre Währung. Tatsächlich erntet Habermas Respekt im XL-Maßstab, weil er, das ist sein intellektuelles Markenzeichen, immerzu auf die kompromisslose Anwendung der Vernunft pocht und, genauso entscheidend, weil er mit einigem Recht beansprucht, besonders gut zu wissen, was das eigentlich heißt, die Vernunft anzuwenden und damit die Königsdisziplin der Aufklärung auszuüben. An entsprechendem Selbstbewusstsein hatte es Habermas schon nicht gefehlt, als er sich 1953 mit dem philosophischen Großmeister Martin Heidegger anlegte. Der 24-Jährige gab damals in der FAZ zu verstehen, der rationale Teil in Heideggers Werk lässt sich retten, der nicht rationale, weltanschaulich vergiftete Teil muss weg. Doch um Habermas Stellung als intellektueller Oberaufseher des öffentlichen Diskurses in der Bundesrepublik zu verstehen, muss man seine Theorie des kommunikativen Handelns von 1981 aufschlagen. Eine Kernaussage lautet: Wir können uns durch den Austausch von Argumenten im herrschaftsfreien Diskurs verständigen, vernünftige Ergebnisse erzielen und so etwas wie die Wahrheit ausfindig machen, der am Ende alle beipflichten. Rettung durch Reden. Dieses Rezept empfahl Habermas auch, als nach 9-11 ein Kampf der Kulturen auszubrechen schien.
Der Krieg gegen den Terrorismus ist kein Krieg. Und im Terrorismus äußert sich auch der verhängnisvoll sprachlose Zusammenstoß von Welten, die jenseits der stummen Gewalt der Terroristen wieder Raketen eine gemeinsame Sprache entwickeln müssen.
Natürlich weiß jeder, so toll wie in der Habermasschen Kommunikationstheorie läuft es in der Realität selten und am seltensten in der Politik. Da muss man den Aufschwung windiger Populisten à la Donald Trump gar nicht erwähnen. Und Habermas ist als weitgereister Weltbürger auch selbst nicht von hinterm Mond. Jedoch nimmt er Diskutanten nur ernst, wenn sie nicht täuschen, tricksen oder rhetorischen Schaum schlagen, sondern die rationale Verständigung zumindest als Ideal der Unterredung akzeptieren. Denn nur dann kann sich der berühmt-berüchtigte, zwanglose Zwang des besseren Arguments entfalten. Eine abgründige Formulierung, die wie ein Slogan über Habermas' gesamtem Wirken stehen könnte. Habermas hat also die Spielregeln für vernünftige Kommunikation und kommunikatives Handeln ausgeforscht und festgelegt. Wer sich mit ihm anlegen will, sollte deshalb wissen, für Habermas ist jeder Disput ein Heimspiel und er selbst ist im Zweifel der Schiedsrichter, der über Foulspiele urteilt. Das bekam im Historikerstreit der 80er Jahre Ernst Nolte zu spüren. Es ging um die Frage, ob sich der Holocaust historisieren und mit Blick auf den Bolschewismus sogar relativieren lässt. Habermas setzte eine moralisch orientierte Geschichtsschreibung der NS-Zeit durch und zerstörte ohne Gnade die öffentliche Existenz Noltes. Mittlerweile ist zumindest Habermas Selbstbild weniger streng. Er hat schon vor Jahren behauptet, sich, so wie die Deutschen insgesamt, intellektuell lockerer gemacht zu haben.
Die exemplarische Veränderung des Tons und der Gesinnung offenbart eine Liberalisierung des Geistes, von der ich mich selbst nicht ausnehme.
Der rationale Sprachgebrauch indessen bleibt die Substanz der Weltmarke Habermas. Dass ihr damit etwas Entscheidendes fehlt, darauf hat jüngst Eva Illouz hingewiesen. Die israelische Soziologin behauptete, wer sich künftig mit Habermas Werk befasse, könne die konstitutive, entscheidende und zerstörerische Rolle von Gefühlen in der kommunikativen Vernunft nicht mehr ausblenden. Ob Jürgen Habermas diese Bemerkung von Eva Illouz für vernünftig hält? Gefühlsmäßig würden wir sagen, eher nicht.